Hörer, herzlich willkommen zur 107. Folge des Podcasts des Deutschen Mentalinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt und vor mir sitzt Dr. Anna Herzing. Liebe Anna, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Danke, schön wieder dabei zu sein.
Du warst ja schon öfter hier im Podcast, dürftest den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein. Festangestellte Juristin bei uns im Referat für Familien- und Erbrecht. Du hast ein ganz aktuelles Gutachten aus deiner eigenen Feder mitgebracht. Es geht um Pflichtteilsrecht, es geht um Pflichtteilsergänzungsansprüche, es geht um den Begriff der Schenkung. Wir starten auch gleich mit der Darstellung des Sachverhalts. Wir haben die Ehegatten O und die sind jeweils zur Hälfte Eigentümer eines Grundstücks mit aufstehendem Wohnhaus. Dieses Haus wurde auch letztes Jahr erst fertiggestellt, also ist relativ neu. Und der Herr O, also der Ehemann, möchte nun seiner Ehefrau seinen Hälfteanteil übertragen, sodass dann im Ergebnis die Ehefrau allein Eigentümerin dieser Immobilie wäre. Hintergrund ist, der Herr O hat noch ein einseitiges Kind aus einer früheren Beziehung und das soll also nach dem Tod des O möglichst wenig erhalten. So also die Interessenlage von unseren Beteiligten hier. Und der Notar hat hierzu relativ offen die Frage gestellt, naja, also wie ist das denn? Führt diese Übertragung dieses hälftigen Miteigentumsanteils an dieser gemeinsam genutzten Ehewohnung, an dieser Immobilie zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Also Fall ist ganz einfach. Ehegatten bauen gemeinsam ein Haus, gehört beiden 50-50. Der Mann überträgt die Hälfte an die Frau, hat ein einseitiges Kind. Und jetzt geht es um die Frage, was ist denn mit Pflichtteilsergänzungsansprüchen? Als ich das gelesen habe, dachte ich im ersten Moment so, also vor allen Dingen die Anfrage kam von einem bekanntermaßen klugen Kollegen, der immer schwierige Fragen stellt. Also, hä? Ja, natürlich erfüllt es zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen. Ich habe da gar nicht groß dran gezweifelt, aber wie du mir gleich sagen und uns, und also den Zuhörern und Zuhörern auch darlegen wirst, ganz so einfach ist es dann doch nicht, ja, Anna. Stimmt das? Ist es so einfach? Führt es zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen?
Schauen wir es uns genauer an. Die Frage des Notars zielt schon darauf ab. Wir bewegen uns im 2325 BGB, dem Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen.
Ich lese mal vor, Paragraph 2325 BGB, Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen. Der Absatz 1 lautet, hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht? So kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. Und in Absatz 3 eine wichtige Vorschrift, da geht es weiter, nämlich mit die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Also das ist diese Abschmelzungsregelung. Deswegen kommen die dann immer und sagen, ja, machen wir jetzt, dann haben wir diese 10 Jahre noch. In Satz 2 heißt es dann, sind 10 Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstands verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Und jetzt kommt der Satz 3, da heißt es, ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor Auflösung der Ehe. Gut, und die Ehe kann ja auch erst durch den Tod aufgelöst werden. Das heißt, selbst wenn jetzt die Ehegatten O hier noch ziemlich lange leben, kann es halt sein, dass dann später der enterbte, einseitige Sohn des Herrn O noch kommt und sagt, ja, Moment mal, da ist doch irgendwie vor 35 Jahren mal diese hälftige Immobilie da übertragen worden, da hätte ich jetzt ganz gern noch mal einen Pflichtteilsergänzungsanspruch. Also der 25 Absatz 3 Satz 3, der ist fies.
Ja, das fällt uns auch in der Gutachtenpraxis auf, dass der ab und zu leider übersehen wird. Der steht sehr versteckt am Schluss. Die Erwägung des Gesetzgebers, die da dahinter stand, war eben die Überlegung, dass wenn der Ehegatte an den anderen Ehegatten was schenkt und solange die Ehe aber intakt Bestand hat, er ja faktisch weiterhin an diesem Zuwendungsgegenstand partizipieren kann und es dementsprechend an einer Ausgliederung aus seinem Vermögen fehlt, sodass man dann eben diese 10-jährige Abschmelzungsfrist oder diese 10-jährige Frist eher nicht anlaufen lassen
wollte.
Er
ist nicht wirklich dadurch entreichert. Er wird ja wahrscheinlich weiterhin in der Immobilie wohnen, im Sommer im Garten liegen und das nicht wirklich arg in seiner Lebensqualität davon betroffen sein, dass es im Grundbuch jetzt alleine dann der Ehefrau gehört. Also das ist die Überlegung, die dahinter steht. Ich habe den 2325 Absatz 3 Satz 3 mal übersehen bei einer Klausurbesprechung für Kassenbeschäftigte, als ich ganz jung als Hesser war. Da bin ich gesteinigt worden. Also liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gefühl wünsche ich keinem. Ja. Denken Sie daran, insbesondere wenn Sie mal eine Klausur besprechen vor Beschäftigten der Notarkasse. Okay, also das ist die Norm, um die es geht. Das ist der Anspruch, der hier quasi gestaltet werden soll oder um den halt gefragt wird. 2325 Absatz 1, der diesen Pflichtteilsergänzungsanspruch regelt. Und da heißt es jetzt, hat der Erblasser einem Dritten, also der Erblasser wäre hier unser Ehemann, der Dritte wäre die Ehefrau, eine Schenkung gemacht. Und wenn wir Schenkung lesen, dann denkt man natürlich sofort an den Schenkungsbegriff aus dem Schuldrecht BT, also da, wo eben die Vertragstypen geregelt sind, 516, 517. Ich lese auch den 516 gleich mal vor, Paragraph 516 BGB Absatz 1, Begriff der Schenkung. Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Also da steckt schon so ein objektiver und so ein subjektiver Teil drin. Also durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, das ist eine Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Ja. Und wenn man jetzt hier sagt, naja, also da ist ja der Ehemann, der kommt jetzt da irgendwie zum Notar und schenkt seiner Frau die Hälfte von seinem Grundstück, steht ja auch manchmal über der Urkunde drüber, Überlassung oder Ehegattenüberlassung oder Schenkung, dann könnte man ja sagen, naja, das ist ja wohl eine Schenkung, also den werden wir ja haben. Wie ist das zu beurteilen?
Solange wir uns jetzt hier im allgemeinen Schenkungsrecht, also im schuldrechtlichen Teil bewegen, müssen wir hier berücksichtigen, dass die Zuwendung, die Schenkung ja zwischen den Ehegatten geschieht und wir uns hier dann im Bereich der ehebedingten Zuwendungen bewegen. Und hier, also im allgemeinen Schenkungsrecht, liegt eben keine Schenkung vor, wenn es sich um eine ehebedingte Zuwendung handelt. Und eine solche ehebedingte Zuwendung wird dann angenommen, wenn ja erstens die Vorstellung oder die Erwartung zugrunde liegt, dass die eheliche Lebensgemeinschaft Bestand haben wird. Also man geht von dem Fortbestand der Ehe aus. Und zweitens, wenn die Zuwendung um der Ehe willen erbracht wird, also zur Verwirklichung oder Ausgestaltung dieser ehelichen Lebensgemeinschaft. Eine Formulierung, die man dann hier ganz häufig liest, ist, dass eine solche ehebedingte Zuwendung nicht von einer echten Freigiebigkeit geprägt sei. Und man lässt dann sozusagen dieses subjektive Merkmal der Unentgeltlichkeit, also diese Einigung über die Unentgeltlichkeit, die wird verneint, sodass man im allgemeinen Schenkungsrecht bei einer ehebedingten Zuwendung nicht von einer Schenkung im Sinne des Paragraphen 516 BGB ausgeht.
Okay, aber das ist ja nur sozusagen der Teil fürs Schuldrecht BT, also für diese Vertragstypen dann 516 fortfolgende BGB, weil es dann eben an dieser subjektiven Komponente fehlen soll. Die sind sich nicht über die Unentgeltlichkeit einig, davon geht man aus. Diese Begriffe, die du gerade genannt hast, es dient der Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft und die Geschäftsgrundlage ist die Erwartung des Fortbestands der ehelichen Lebensgemeinschaft. Das ist natürlich auch so ein bisschen blumig, sag ich mal, ja, aber das, so wird es halt abgegrenzt, das ist ja auch ganz, ganz herrschende Meinung. Okay, also so ist der Konsens für das allgemeine Schenkungsrecht. Wird es 1:1 übertragen auf das Pflichtteilsrecht oder sehen wir es da anders?
Wir sind jetzt ja von dem 23-25 sehr schnell in den 5-16 gesprungen. Und hier muss man aber also dann quasi klar machen, dass diese Verweisung auf den 5-16 immer nur im Wesentlichen gilt und dass wir hier für das Erbrecht eben Ausnahmen machen können, eben für diesen Fall der ehebedingten Zuwendung. Hier entspricht es der ja für die Praxis maßgeblichen Rechtsprechung des BGH, dass die ehebedingten Zuwendungen im Erbrecht einer Schenkung gleichgestellt werden und somit grundsätzlich auch als Schenkungen dann im Sinne des 23-25 behandelt werden. Dahinter steht die Überlegung, dass eben der Schutz der Pflichtteilsberechtigten nicht umgangen werden soll. Hier auch in unserem Fallbeispiel ja sehr deutlich. Man will eben verhindern, dass der Ehemann durch ehebedingte Zuwendungen an seine Ehefrau sein einseitiges Kind als abstrakt Pflichtteilsberechtigter vollkommen umgehen kann und sozusagen sein Vermögen dann an dem Pflichtteilsergänzungsanspruch vorbei an die Ehefrau oder einen anderen Dritten oder an die Ehefrau übertragen könnte.
Okay, also im 5. Buch des BGB im Erbrecht kann ich mir dann unter Schenkungen auch immer ehebedingte Zuwendungen zumindest als Grundregel mal vorstellen. Es gibt ja neben dem 23-25, der was zu Schenkungen regelt, auch noch den 22-87, diese den Vertragserben beeinträchtigen Schenkungen. Da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu, in der das dann eben auch hier parallel gesehen wird. Das heißt, auch in dem Kontext wären ehebedingte Zuwendungen dann Schenkungen. Man muss aber sozusagen so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt in den BGB-Kommentar guckt, wo man hinschaut. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt ganz klar einfach nur aus dem 23, 25 in den 516 springt und man sagt, da ist ja die Schenkung definiert, dann schaut man 516 in den Kommentar, stellt fest, ehebedingte Zuwendungen sind hier nicht erfasst, dann könnte man ja den Fehler machen und das 1:1 übertragen. Aber eben ganz deckungsgleich sind dann diese Begrifflichkeiten letztlich nicht. Okay, ich habe jetzt in einen Aufsatz mal reingeguckt, der dazu sehr lesenswert ist. Und zwar von Professor Kaczewski, Vorsitzender des 4. Zivilsenats beim BGH. Der hat dazu in der ZEV 2023, Seite 281, mal was geschrieben. Da gibt es einen sehr guten Übersichtsaufsatz mit dem Titel Unbenannte Zuwendungen im Rahmen von 23-25. Da wird es also auch sehr klar nochmal aufgedröselt. Und der schreibt auch nochmal recht pointiert, finde ich, sozusagen, warum man das im Rahmen des Paragraphen 23, 25 so sieht, dass auch die ehebedingten Zuwendungen hier als Schenkungen zu erfassen sind. Da sagt, der Unterschied liegt ja nur in diesem subjektiven Bereich. Mhm. Also ob ich jetzt entgeltlich bin oder ob ich nicht entgeltlich bin, die Abgrenzung erfolgt ja beim subjektiven Tatbestandsmerkmal, Einigkeit über die Unentgeltlichkeit, ja oder nein. Und er schreibt, hielte man jetzt diesen Paragraph 23, 25 Absatz 1 BGB bei unbenannten Zuwendungen unter Ehegatten nicht für anwendbar, dann bestünde die Gefahr, dass der beabsichtigte Schutz des Pflichtteilsberechtigten vereitelt und missbräuchliche Gestaltungen Tür und Tor geöffnet würden. Das hast du ja auch schon vorhin so zusammengefasst. Und für den Pflichtteilsberechtigten sind Schenkungen im Sinne von 516 Absatz 1 BGB und unbenannte Zuwendungen äußerlich nicht auseinanderzuhalten. Ich glaube, das ist so ein guter Aspekt, dass man sagt, der Pflichtteilsberechtigte, wenn der jetzt sieht, da gab es Vermögensverschiebungen vom einen Ehegatten an den anderen oder von meinem Erblasser an den anderen, dann kann ich ja von außen nicht sehen, war das jetzt eine echte Schenkung, weil echte Schenkungen zwischen Ehegatten gibt es ja auch. War das jetzt eine Schenkung oder war das jetzt eine ehebedingte Zuwendung? Also deswegen ist es schon auch unter diesem Schutzgesichtspunkt nachvollziehbar, warum man das hier gleich sieht. Okay, also das heißt, im Rahmen des 23.25 Absatz 1 BGB ehebedingte Zuwendungen fallen auch unter den Begriff der Schenkung. Ja, dann habe ich ja noch den Absatz 3 Satz 3, die 10-Jahres-Frist läuft nie an, dann habe ich doch recht, dann sind's doch, ist es doch auf jeden Fall ausgleichspflichtig oder nicht.
Dann sind wir quasi fertig.
Dann wären wir fertig, genau. Also so hätte ich jetzt, also das ist ja ganz gut, dass ich nicht alle Anfragen, also sehr, sehr wenige Anfragen selber löse, sondern die meisten an meine fachkundigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergebe. Ja, ganz einfach ist es halt dann doch nicht.
Genau, also wir machen noch einen weiteren Schlenker und zwar gibt's jetzt von diesem Grundsatz, also auch ehebedingte Zuwendungen führen zur Pflichtteilsergänzung, wieder Ausnahmen, die also in unterschiedlichen Fallgruppen herausgearbeitet wurden von der Rechtsprechung. Und hier, wenn diese Fallgruppen vorliegen, dann fehlt es eben an der objektiven Unentgeltlichkeit, sodass wir dann wieder aus dem Begriff der Schenkung unbenannten Zuwendung rausfallen würden. Handelt sich hier um vier Fallgruppen. Und zwar einerseits, wenn die Zuwendung erstens der angemessenen Alterssicherung des Empfängers dient, zweitens der nachträglichen Vergütung langjähriger Dienste, drittens, wenn sie unterhaltsrechtlich geschuldet ist oder wenn viertens eine sonst adäquate Gegenleistung vorliegt. In diesen vier Fällen gehen wir also von einer objektiven Entgeltlichkeit aus, sodass wir dann wieder bei dem Schenkungsmerkmal aus der Pflichtteilsergänzung rausfallen würden oder die Anwendungsvoraussetzungen eben nicht erfüllt sind.
Okay, also bei der adäquaten Gegenleistung, ich denke, das leuchtet jedem ein, dann habe ich halt einfach objektiv schon keine Schenkung. Bei dem, wenn es unterhaltsrechtlich geschuldet ist, das ist irgendwie auch klar, dann habe ich ja eine gesetzliche Verpflichtung, dann bin ich ja da jetzt nicht objektiv irgendwie unentgeltlich. Das mit der Vergütung nachträglicher Dienste ist ganz interessant, aber diese Fälle sind wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Es gibt eine Entscheidung, da ging es nach meiner Erinnerung daran, dass also ein Arzt dann seiner Ehefrau, die also über 30 Jahre lang bei ihm in Vollzeit für ein relativ geringes Gehalt als Sprechstundenhilfe gearbeitet hat, dann nochmal großzügig vor seinem Tod und Vermögen übertragen hat. Da ist man dann von dieser Fallgruppe ausgegangen, nach natürlich entsprechender Prüfung auch der Details. Aber was uns jetzt hier insbesondere interessiert, ist dieser Aspekt angemessene Alterssicherung des Empfängers. Weil das klingt ja so ein bisschen wie so eine carte blanche, um hier den Pflichtteilsergänzungsanspruch zu umgehen, indem ich halt sage, ja, hier, lieber Gatte oder liebe Gattin, ein relativ großer Vermögensbatzen, damit du im Alter abgesichert bist. Ist es so einfach oder ist das, wie geht man mit dieser Fallgruppe um?
Wie so oft können wir jetzt leider auch nicht so pauschal beantworten.
Wir können immerhin sagen, so einfach ist genau. Es für mich wahrscheinlich. Okay, ja.
Also diese Fallgruppe der angemessenen Alterssicherung, da fehlt es uns ein bisschen an konkreten Abgrenzungskriterien oder einer ganz klaren Linie, wo wir sagen können, das fällt in die angemessene Alterssicherung und das zählt da nicht mehr hinein. Das heißt, wir können jetzt hier auch nur grobe Kriterien aufstellen. Ganz grundsätzlich wird hier eine zweistufige Prüfung vorgenommen. Also zunächst muss die Zuwendung der Alterssicherung des empfangenden Ehegatten dienen. Und zweitens muss dann diese Zuwendung zur Alterssicherung angemessen sein. Also es wird dann auf der zweiten Stufe die Angemessenheit geprüft, um dann von einer objektiv entgeltlichen Zuwendung ausgehen zu können.
Ich würde mal kurz aus der BGH-Entscheidung zitieren, die hier das nochmal zusammengefasst hat, was also auch schon vorher BGH gesagt hat und was auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung sonst dazu so geschrieben wurde. BGH NJW 2018, Seite 1475, die Randnummer 22, da wird das ausgeführt. Da schreibt der BGH, dass als rechtliche Abhängigkeit, die dann die Entgeltlichkeit begründet, Verknüpfungen sowohl nach Art eines gegenseitigen Vertrages als auch durch Setzung einer Bedingung oder eines entsprechenden Rechtszwecks in Betracht kommen. Und jetzt kommt's, so ist eine unbenannte oder sogar ausdrücklich zur Alterssicherung bestimmte Zuwendung unter Ehegatten entgeltlich, wenn sie sich im Rahmen einer nach den konkreten Verhältnissen angemessenen Alterssicherung hält. Das heißt, wenn ich jemandem Vermögen zuwende mit der konkreten, also mit dem Zweck, dass es der Alterssicherung dienen soll und sich das dann auch noch so nach den konkreten Verhältnissen jetzt irgendwie im angemessenen Rahmen befindet, dann wäre ich nach dieser, nach der BGH-Rechtsprechung im Bereich der Entgeltlichkeit. Damit wäre ich raus aus der Schenkung im Sinne von Paragraph 23, 25 Absatz 1 BGB und dann gibt es keinen Pflichtersergänzungsanspruch.
Genau, und also das ist ja auch, worauf hier die Anfrage des Notars abzielt. Aha. Diese Übertragung des Miteigentumsanteils von dem Ehemann auf seine Ehefrau, dient die denn jetzt der angemessenen Alterssicherung der Ehefrau? Mhm. Denn wenn wir das bejahen können, dann fallen wir eben aus dem Zuwenden oder aus dem Begriff der Schenkung oder ehebenannten Zuwendung im 23-25 raus.
Also ich nehme an, der Notar kannte diese Entscheidung und ich beim Lesen der Anfrage dann nicht. Okay, aber das heißt, das ist jetzt, darauf kommt es jetzt an. Da sind wir hier bei dieser angemessenen Alterssicherung oder nicht. Sachverhalt ja, wenn Sie es noch vor Augen haben, der war sehr kurz, er war auf uns so sehr kurz geschildert. Deswegen müssen wir es dann wahrscheinlich am Ende leider offen lassen. Aber es gibt ja doch so ein paar Indizien, weil wir halt Rechtsprechung haben, die schon einzelne Fälle dazu entschieden hat. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, Anna.
Es gibt zunächst eine Entscheidung des OLG Stuttgarts, in der diese angemessene Alterssicherung relativ klar bejaht wurde. Dem Fall lag zugrunde, dass ein Ehemann für seine Ehefrau einen privaten Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen hat und dann sozusagen die Einzahlungen in diesen Vertrag nicht als Zuwendung gewertet wurden. Eben weil erstens dieser private Rentenversicherungsvertrag ja relativ deutlich
offensichtlich kann es nicht der Altersversorgung dienen. Okay, ja.
Der Altersvorsorge der Ehefrau diente. Und dann zweitens in dem konkreten Fall auch eine Angemessenheit angenommen wurde. Hier sind wir dann sehr stark in dem einzelfallbezogenen Bereich. Also man muss sich die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eheleute anschauen. In dem Fall des OLG Stuttgarts war es aber wohl so, dass die Eheleute insgesamt relativ bescheiden lebten, die Ehefrau nur über eine sehr geringe eigene Rente verfügte und außerdem war die Ehefrau oder litt die Ehefrau wohl an Vorerkrankungen, sodass eine Heimunterbringung absehbar war und dementsprechend, also ging man dann davon aus, dass dieser private Rentenversicherungsvertrag im Rahmen dieser Lebensverhältnisse der Eheleute absolut im Rahmen des Angemessenen sich bewegte. Und also hier bewegen wir uns jetzt eben in diesem privaten Rentenversicherungsvertrag. Jetzt für unsere Anfrage deutlich interessanter wird es ja, wenn es dann um Immobilien geht oder Rechte an Immobilien. Und hier haben wir zwei Entscheidungen des OLG Schleswig. Die erste Entscheidung aus dem Jahr 2011, der lag die Konstellation zugrunde, dass ein Ehemann Alleineigentümer einer Immobilie war, die er an die gemeinsame Tochter übertrug. Und sich im Zuge dieser Übertragung sowohl selbst als auch zugunsten seiner Ehefrau ein Nießbrauchsrecht vorbehielt.
Das hat man ja relativ häufig. Das ist ja auch was in der notariellen Praxis eigentlich fast eine Standardsituation ist, dass man dann sagt, okay, diese Immobilie gehört halt aus irgendwelchen Gründen dem Ehemann alleine. Vielleicht hat er das Grundstück damals bekommen oder warum auch immer. Und dann will er aber natürlich, dass nach seinem Tod seine Gattin, die ja vielleicht dann auch sogar die Mutter der Erbin oder der Eigentümerin ist, da weiter drin wohnen bleiben kann. Ne? Und dann kam aber irgendein Pflichtteilsberechtigter auf die Idee, da gegen die Mutter vorzugehen, anscheinend wegen Pflichtteilsergänzungsansprüchen.
Ne? Genau, also oder Gegenstand dieser Pflichtteilsergänzung war dann eben dieser Zuwendungsnießbrauch zugunsten der Ehefrau. Und auch hier hat dann das OLG Schleswig aber argumentiert, dass dieser Nießbrauch zugunsten der Ehefrau dem Zweck der Altersvorsorge dient, da in dem Überlassungsvertrag, also von Vater an Tochter, eben ausdrücklich der Fall angesprochen wurde, dass sozusagen der Ehemann vorverstirbt und es dementsprechend sichergestellt werden sollte, dass die Ehefrau auch im Alter aufgrund des Nießbrauchsrechts in der Immobilie bleiben darf und so dann dieser Zweck der Alterssicherung ja verwirklicht werden sollte.
Ah, ja, okay. Ja.
Und dann im zweiten Schritt auch wieder die Angemessenheitsprüfung, wo es auch hier wieder um die konkreten Einkommens- und Vermögensverhältnisse ging. Bei dem Haus handelt es sich wohl um den einzigen Vermögensgegenstand, auch so ein klassisches, ich nenne es mal Einfamilienhaus. Mhm. Also so, dass man sagt, das hält sich noch im Rahmen des Angemessenen, hier auf Lebenszeit einen Nießbrauch zugunsten der Ehefrau einzuräumen. Das aber natürlich immer stark einzelfallabhängig.
Kann man nicht pauschalieren. Im ersten Moment hört sich das ja logisch an. Also die gemeinsame Immobilie, da wird mir wohl als überlebender Ehegatte lange drin wohnen bleiben können. Wenn die jetzt vielleicht erst seit einem Jahr verheiratet waren und das ganze, die ganze Immobilie noch aus irgendwelchen vorhergehenden Beziehungen finanziert war, so im weiteren Sinne, dann kann das auch mal anders sein. Also auch die Fälle wird man sich dann genauer anschauen müssen. Aber das ist natürlich für die notarielle Praxis vielleicht schon ganz hilfreich, so diese Entscheidung auch, wenn man dann sagt, okay, so diese Konstellation ist jetzt zumindest in dem typischen Fall, in dem ein langjährig und gemeinsam erwirtschaftetes Familienheim dann halt noch nach dem Tod des Eigentümers dem anderen Ehegatten zur Nutzung vorbehalten bleibt, dass wir da jetzt nicht auch noch mit Pflichtteilsergänzungsansprüchen irgendwelcher, also Pflichtteilsberechtigten dann rechnen müssen. Ne? Okay, es kann ja durchaus dann auch, je nachdem, wer dann Alleinerbe wird und wer dann da Pflichtteilsberechtigter ist, noch interessant sein. Okay, also das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und dann gibt es aber noch eine Folgeentscheidung des OLG Schleswig, die dann später kam. Und da ging es dann schon relativ nah auch um unseren Fall, weil da wurde dann so ein halber Miteigentumsanteil übertragen. Und das hat das OLG Schleswig damals anders gesehen. Ne?
Also da wurde es dann deutlich restriktiver. In dem Fall eben ging es um den Fall, dass der Ehemann, der Ehefrau einen Miteigentumsanteil an der Immobilie übertragen hat. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, dient diese Übertragung der angemessenen Alterssicherung? Und in diesem Fall wurde es dann verneint. Aus den Urteilsgründen ergibt sich, dass es sich wohl um ein sehr repräsentatives Haus handelte, das zur Sicherung der Altersvorsorge dann eben nicht erforderlich sei, weil hier eher gesellschaftliche oder repräsentative Zwecke im Vordergrund standen. Und hier wird auch interessanterweise vom OLG Schleswig ausdrücklich diese Überlegung angestellt, dass hier alternativ die Einräumung eines Wohnrechts oder eines Nießbrauchs in Betracht gekommen wäre, um den Wohnbedarf der Ehefrau zu sichern, es aber eben nicht erforderlich sei, ihr das Miteigentum an diesem wohl ja etwas luxuriöserem Haus zu übertragen.
Also der Fall war, glaube ich, so, die haben das gemeinsam gekauft, 50-50, und der Mann hat alles allein bezahlt. Und so kam sie dann sozusagen sie wurde dann sozusagen über diese Finanzierung, weil er alles allein bezahlt hat, wurde sie dann da hälftige, also letzten Endes halt, das war ihr Gewinn, sie war hälftige Miteigentümerin des Ganzen, hat aber nie irgendwas dafür bezahlt. Ganz interessante Entscheidung, also da war es dann wohl so, die hatten auch keine Kinder, die Ehefrau hat sich dann da um den, also das ZEV 2014 260, der Ehemann war Bürgermeister, hat also wohl ein großes Haus gebraucht für repräsentative Zwecke, und die Ehefrau hat sich um alles Weitere gekümmert. Aber dass sie sich da so um alles Weitere gekümmert hat, insbesondere auch um die Haushaltsführung, hat man dann als ihre unterhaltsrechtliche Verpflichtung nach 1360 BGB eingeordnet und kam dann halt auf diesem Wege dazu und hat gesagt, naja, also das ist jetzt halt leider ausgleichspflichtig. Das heißt, es gibt schon Fälle, in denen einem sowas auf die Füße fallen kann. Und das habe ich mir beim Lesen des Gutachtens auch nochmal gedacht, das ist gar nicht so ohne. Also gerade so diese Konstellation, man will dann halt 50-50 da irgendwie Miteigentümer sein, aber eigentlich ist klar, einer wird das alles alleine zahlen. Das ist nicht in jedem Fall pflichtteilsergänzungsfest. Also das muss man sich dann vielleicht unter dem Gesichtspunkt auch schon mal nochmal anschauen. Okay, gut, aber das ist sozusagen so diese Rechtsprechung, zumindest die prominente Rechtsprechung, die es jetzt zu diesen Fällen gibt, in dem Beitrag von Kratzewski, den ich vorhin genannt habe, ZEV 2023, Seite 281. Da gibt es nochmal ein paar mehr Hinweise auf so einzelne Entscheidungen dann auch der Instanz gerichtet zu diesen Fällen, aber das ist durchaus spannend, sich damit mal zu befassen, weil das ja doch Konstellationen sind, die wir häufig haben in der notariellen Praxis. Ja. Gut, und das heißt jetzt, es gibt quasi eine Entscheidung, da war das mit diesem hälftigen Miteigentumsanteil dann nicht pflichtteilsfest, aber es gibt jetzt kein klares Ja oder Nein, so ist es nicht. Man wird sich dann halt auch als Notarin oder als Notar in diesen Fällen darauf zurückziehen müssen, zu sagen, man kann es natürlich versuchen, wenn die Leute das wollen. Es gibt Aussichten darauf, dass das dann wegen dieser Ausnahmefallgruppe zur Alterssicherung dem Pflichtteilsergänzungsanspruch entzogen ist, also darin nicht runterfällt. Aber letzten Endes, ob es dann wirklich angemessen ist, das kann man natürlich, weil man den Sachverhalt einfach so umfassend auch gar nicht ermitteln kann und es nicht kennt und auch nicht weiß, wie das später mal beurteilt wird, nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es gibt aber in der Gestaltungsliteratur unter anderem vom Kollegen Herler an etwas versteckter Stelle in einem Normos-Kommentar zum Pflichtteilsrecht in der dritten Auflage in einem Anhang dazu tatsächlich auch Formulierungsvorschläge, unter anderem dahingehend, dass man sagt, man soll das dann auch in der Urkunde entsprechend festhalten, also stichhaltig begründen, dass diese Übertragung der Alterssicherung dient. und dann eben also diese Zielsetzung da entsprechend festhalten, um dann zumindest schon mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wenn es dann später um entsprechende Pflichtteilsergänzungsansprüche geht, die dann da geltend gemacht werden. Ne? Also so der Stand der Dinge. Wenn Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Formulierungsvorschläge brauchen, Sie können sich ja immer an unseren Literaturdienst wenden. Wir werden auch das Gutachten, das wir jetzt hier besprochen haben, es trägt die Nummer 219564. Nochmal 219564. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, sehr zeitnah als Internetgutachten veröffentlichen. Dann können Sie sich da die entsprechenden Nachweise auch nochmal über die Datenbank D&I Online Plus dann entsprechend runterladen und angucken. So ist es. Also dem Notar mussten wir sagen, wir wissen es auch nicht genau, aber er zumindest ist seine Idee nicht ganz falsch, dass es also anders als meine erste Intuition durchaus sein kann, dass diese Übertragung ja pflichtheitsfest ist, sagt man ja dann immer. Abschließende Worte, habe ich was Wesentliches übersehen? Hast du noch was zu ergänzen? Du wolltest ja nochmal auf den 23, 25 Absatz 3, Satz 3 hinweisen. Da bist du natürlich einmal da in der Anfragenpraxis sehr viel näher dran als ich. Also, dass man das nicht vergisst, dass bei Ehegatten diese 10-Jahresfrist nicht zu laufen beginnt. Ja. Du hast es schon angedeutet, wir haben dann häufig auch Anfragen. Ich wollte es natürlich nicht mehr vertiefen, aber die gehen dann so ein bisschen dahin. Es wurde schon was übertragen, weil man dachte, dass man damit Pflichtteilsansprüche reduziert und dann fällt einem im Nachhinein auf. Oh, da gibt's ja den 23, 25 Absatz 3, Satz 3. Können wir das irgendwie korrigieren? Das
genau, ist also was so für den Fall, dass es dann vielleicht doch übersehen wurde, leider, kommt dann eben diese Anfrage und vielleicht ist ja dann vor dem Erbfall auch das Kind noch nicht ganz in den Brunnen gefallen. Also es ist dann noch Zeit, was zu ändern. Sachen, die dort dann diskutiert werden, ist, dass man eben nachträglich eine vollständige Entgeltlichkeit vereinbart. Also dann falle ich dadurch aus der Schenkung hinaus. Ich muss aber wirklich den vollständigen Wert des Zuwendungsgegenstandes und auch die bereits gezwungenen Nutzungen dafür ein Entgelt leisten.
Kann teuer werden.
Mhm. Mhm. Was außerdem noch diskutiert wird, ist die Weiterschenkung an dann beispielsweise ein gemeinsames Kind. Also die Ehefrau würde dann die Immobilie an ein gemeinsames Kind
damit sie dann quasi entreichert ist. Ne, so ein bisschen, ja.
Und hier muss man aber ganz klar sagen, das ist zwar die herrschende Meinung in der Literatur, dass das sozusagen reicht, um dann ab dem Zeitpunkt der Weiterschenkung den Fristanlauf
dann
in Gang
die 10 Jahre
zu setzen.
Beginnen? Okay.
Genau. Das ist aber von der Rechtsprechung nicht bestätigt und es ist auch nicht unumstritten. Also es gibt auch Auffassungen im Schrifttum, die eben sagen, dass dieses weitere Schicksal des Zuwendungsgegenstandes unerheblich ist, weil man sich ganz formal nur diese allererste Zuwendung zwischen den Ehegatten anschaut. Also das ist dann einfach so ein Ansatz, der eben diskutiert wird,
also
aber vollständige Sicherheit.
Wenn der jetzt eine Million an seine Ehefrau verschenkt und die verprasst alles, wird mir auch nicht sagen, ich muss es nicht mehr ausgleichen, weil sie es halt ausgegeben hat. Also es ist ein bisschen, also kann man schon auch kritisch sehen, ist nicht ganz geklärt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, aber ja, freilich in der notariellen Praxis wird man sich halt überlegen müssen, macht man es jetzt, um halt die Chance zu nutzen oder sagt man, nee, ist vielleicht doch zu riskant oder führt mit zu geringer Aussicht auf Erfolg dann eben zu dem Ziel, das man hier eigentlich verfolgt hat.
Das Argument der herrschenden Lehre, das da dahinter steht, ist diese gesetzgeberische Erwägung, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Also man sagt, dass ja dieser Satz 3, also diese Fristhemmnis, beruht auf dem Gedanken, dass der Ehemann weiterhin an dem Schenkungsgegenstand partizipieren kann. Mhm. Wenn jetzt aber auch die Ehefrau diesen Zuwendungsgegenstand aus ihrem Vermögen ausgliedert, weil sie es an das Kind weiterschenkt, dann verliert ja auch der Ehemann diese faktische Nutzungsmöglichkeit oder diese Partizipationsmöglichkeit, die an sich ja der Gedanke für diesen Satz 3 ist. Aber wie gesagt, nur eine Begründung.
Das wäre auch beim Verprassen von Geld ja dann so. Ne? Also kann man dann durchaus auch wieder anders sehen. Ja, also es ist ein durchaus spannender Bereich. Aber nochmal, vor allen Dingen vergessen Sie den 23, 25 Absatz 3, Satz 3 nicht, wenn Sie vor Kassenbeschäftigten eine Klausur besprechen. Ich werde ihn hoffentlich nie mehr aus den Augen verlieren. Und damit, glaube ich, können wir dann für heute auch die Podcast-Folge schon zu einem Ende bringen. Dir, liebe Anna, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir haben noch eine kleine neue Kategorie, D&I Trivia. Mal sehen, ob was draus wird. Wir haben Waschbären am Institut. Gestern wurde über die Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe, in der also auch unsere Büroleiterin tätig ist, ein Video von einem Waschbären verbreitet, das hier einen Balkon verwüstet hat. Noch ist nichts passiert. Wir machen jetzt abends immer alle Fenster zu. Wir hoffen, es bleibt dabei. Mal sehen, ob daraus eine Reihe wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer, was da passiert. Danke fürs Zuhören und Ihnen alles Gute und viel Spaß in der Praxis.